Jetzt gibt es also einen Kompromiss aus Brüssel, wo es in der Nacht ja um die Verwendung der eingefrorenen russischen Staatsgelder ging. Die werden jetzt nicht direkt für die Unterstützung der Ukraine verwendet, so wie Bundeskanzler Friedrich Merz es ja wollte. Stattdessen nimmt die EU-Kommission einen Kredit auf, den sie der Ukraine zur Verfügung stellt, abgesichert am Ende dann mit den russischen Staatsgeldern. Markus Ferber von der CSU, Abgeordneter im Europaparlament, hatte sich wie Merz für die Verwendung dieser russischen Staatsgelder stark gemacht. Ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Naht.
Was überwiegt denn bei Ihnen heute Morgen? Also die Enttäuschung, dass Merz sich da mit seiner Forderung nicht durchsetzen konnte, oder die Erleichterung, dass doch eine Lösung gefunden wurde für die Ukraine?
Also bei mir überwiegt ganz klar die Erleichterung. Wir brauchten eine Lösung. Die Ukraine wäre sonst in die Staatspleite gerutscht, hätte den Krieg quasi wegen mangels Geld verloren. Und das wäre die völlig falsche Situation gewesen, dass jetzt die Europäische Union in der Lage ist, der Ukraine finanziell zu helfen, ist ein ganz, ganz großer Erfolg. Und insofern bin ich sehr, sehr glücklich.
Friedrich Merz hat bei der Pressekonferenz gesagt, das sei genau das, was er wollte. Wirklich? Also im Bundestag hat sich das ja noch anders angehört.
Wir haben ja von Anfang an über verschiedene Modelle gesprochen, wie der Ukraine geholfen werden kann. Das Modell, das jetzt gewählt wurde, hat man ja unterwegs verworfen, weil es Blockade von einer Reihe von Mitgliedstaaten gab, insbesondere aus Ungarn, aus der Slowakei und jetzt mit der neuen Regierung auch aus der Tschechischen Republik. Und dieses Modell bedarf aber der Einstimmigkeit. Und deswegen hat man sich überlegt, was es für andere Möglichkeiten gibt. Das war das, was auch bis zum Beginn des Gipfels der Stand der Verhandlungen war. Insofern hat Friedrich Merz den aktuellen Verhandlungsstand im Bundestag zu Recht dargestellt. Man ist eigentlich auf den alten Verhandlungsweg wieder zurückgekommen, nachdem es gelungen ist, die Einstimmigkeit herbeizuführen.
Ja, aber Friedrich Merz ging es ja, so wie er das erklärt hat, auch bei seiner Rede im Bundestag auch um ein Signal an Russland. Er hat gesagt, Sanktionen, diplomatische Vorstöße, die bisherige Unterstützung der Ukraine, die hätten es ja noch nicht gebracht. Also müsse man den Druck auf Russland erhöhen, indem man sagt, so, jetzt gehen wir an euer Geld. Diesen Druck baut die EU ja jetzt nur sehr vermittelt auf.
Der war auch sehr schwer aufzubauen, weil Belgien ja bis zum Schluss darauf insistiert hat, das meiste Geld liegt ja in Belgien, diese eingefrorenen Staatsgelder aus Russland, dass sie bestimmte Garantien bekommen, die weit über das hinausgehen, was an Vermögenswerten eingefroren ist. Das heißt, die Mitgliedstaaten hätten höhere Finanzzusagen machen müssen, um das abzusichern. Und das ist natürlich auch ein Problem für manchen nationalen Haushalt gewesen. Insofern war das am Ende gerade mit Frankreich, auch mit Italien nicht machbar, die beide hochverschuldet sind und momentan Sparprogramme zu Hause durchsetzen müssen und da schlecht kommen können. Und jetzt brauchen wir aber noch zusätzliches Geld zur Absicherung dieses Vermögens. Auf der anderen Seite war der Druck auch groß. Die Amerikaner haben ja in ihrem ersten Friedensplan zur Ukraine auch dieses Geld schon unter sich mit der Ukraine aufgeteilt. Und insofern war natürlich auch der Druck groß, dass wir dafür sorgen, dass es am Ende nicht von den Amerikanern verwendet wird. Und in der Gemengelage ist das der bestmögliche Weg jetzt, der gefunden wurde.
Und diese Gemeinschaftsschulden, die da jetzt anvisiert sind, das geht ja nur, weil in der Schlusserklärung dieser Satz steht, dass es keine Auswirkungen auf die finanziellen Verpflichtungen der Tschechischen Republik, Ungarns und der Slowakei haben wird. Was heißt das denn?
Ja, ganz konkret heißt es, wenn wir ein zinsloses Darlehen an die Ukraine geben, aber selber einen Kredit aufnehmen, dass sie sich an der Finanzierung der Zinskosten, das ist ja das, was jetzt aus dem Gemeinschaftshaushalt zu finanzieren ist, nicht beteiligen wollen. Da muss man aber auch ganz deutlich sagen, das ist ein Merkposten. Wir sind ja gerade in dem Beginn der Verhandlungen für den nächsten finanziellen Rahmen und ich gehe davon aus, dass diese drei Länder an anderer Stelle einen Preis dafür bezahlen werden, weil sich natürlich, wer sich aus der Solidarität verabschiedet, wird an anderer Stelle auch keine Solidarität bekommen. Ich weiß nicht, ob das am Ende ein gutes Geschäft für die drei Mitgliedstaaten ist.
Jetzt fallen ja bei so einem hohen Kredit auch hohe Zinsen an, logischerweise. Das sind laufende Kosten. Wer trägt die?
Die kommen aus dem Gemeinschaftshaushalt. So ist es ja jetzt verabredet.
Und wie kann sich Friedrich Merz da sicher sein, dass das keine Auswirkungen auf den deutschen Haushalt hat?
Ja, der Gemeinschaftshaushalt ist ja ein genehmigter Finanzrahmen. Was jetzt die Tiefen da einsteigen können, das ist alles über die nationalen Parlamente schon genehmigt. Das heißt, wir nehmen Mittel aus dem Haushalts Rahmen, der uns zur Verfügung steht, die aber bisher nicht ausgegeben wurden. Und das ist ein Instrument, das wir an verschiedenen Stellen schon zum Einsatz gebracht haben, auch für kurzfristige Finanzierungen in der Vergangenheit. Das ist ein Instrumentenweg, den wir kennen, den die Mitgliedstaaten kennen, der keine zusätzlichen Beiträge für den EU-Haushalt bedeutet. Und insofern ist es der einfachste Weg, weil man auch nicht zurück ins nationale Parlament gehen muss. Das war für Frankreich, für Italien am Ende entscheidend.
Markus Ferber sagt das, von der CSU, Abgeordneter im Europaparlament und das schon ziemlich lange. Und deswegen kennt er sich auch gut aus mit solchen Kompromissfindungen. Vielen Dank fürs Gespräch heute Morgen, Herr Ferber.
Gerne, Frau Nahrt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.